Genau, also ich werde euch heute was erzählen zu Matsch und Mammuts. Und also der Titel heißt, was fraß Mammuts und was kann uns Seeschlamm darüber erzählen? Verraten. Oh, so hatte ich das ja genannt. Genau, also zunächst mal Mammuts. Ich nehme an, euch interessieren Mammuts ziemlich, mich auch. Habt ihr denn alle schon mal einen Mammut gesehen? Naja, aber vielleicht habt ihr ja schon mal ein Stück von einem Mammut gesehen.
Ja.
Ja? Habt ihr das in echt gesehen oder nur ein Bild davon?
Echt.
Und wo habt ihr das gesehen? Okay, und es gibt es auch in ganz vielen Museen gibt es nämlich Stücke von Mammuts. Oder man kann natürlich auch solche kleinen Mammuts zum Beispiel haben, wenn man möchte. Das sind hier so die, ne, die sind echt süß, die sind auch aus einem Museum. Aus Blaubeuren aus dem Museum, da kann man die bekommen. Genau, also Mammuts, die finden viele Leute toll. Warum findet ihr die denn toll? Süß. Stoßzähne. Willst du was sagen? Die sind riesig. Also ich habe so ein paar Sachen mal zusammengestellt, warum Leute, Kinder, aber auch Erwachsene Mammuts toll finden. Also zum einen, sie sind total groß. Lustig, ihr habt auch gesagt, sie sind süß. Und sie waren für Menschen tatsächlich wichtig. Menschen haben damit zum Beispiel mit den Stoßzähnen, die haben die genutzt, um Häuser zu bauen. Die haben das Fleisch gegessen, möglicherweise, ganz so viel vielleicht auch nicht, aber zum Teil. Und sie sind ausgestorben und das macht sie natürlich total faszinierend. Das finde ich... Ja, vielleicht kommen wir ja noch dazu, warum sie wohl ausgestorben sind. Also erstmal das, was wir so als Mammut kennen, das ist nämlich nur ein Mammut von vielen Mammuts, die es so gab. Das ist das hier oder hier, das Wollhaar-Mammut. Und das ist ja ein Mensch und das ist eben das Mammut. Und das ist tatsächlich wollig, wohingegen die anderen Mammuts, die es so gab, die waren nicht wollig. Die haben zu verschiedenen Zeiten gelebt. Und das, was wir aber immer so als dieses Mammut kennen, das ist tatsächlich dieses Wollhaar-Mammut. Und das übrigens, das wollte ich euch nämlich zeigen, das ist das einzige Mal, dass ich in echt in der freien Wildbahn mal ein Mammut gesehen habe. Das bin ich und das ist ein Stück Mammut. Und wenn man dann das irgendwo sieht, das war jetzt in der Arktis, wenn man da hinfährt und sieht sowas, dann muss man das unbedingt liegen lassen. Das ist natürlich, das darf man auf keinen Fall mitnehmen, das liegt da jetzt auch noch. Und das ist tatsächlich ein Stück Mammut. Also so ungefähr sehen wir die jetzt. Hast du noch eine Frage? Naja, das sind ja ausgestorbene Tiere und das sind also Artefakte. Und wenn man sowas, also es gibt das auch, dass Leute das mitnehmen und dann versuchen zum Beispiel für viel Geld zu verkaufen. Aber eigentlich ist das, die sind halt, also wie lebende Tiere geschützt sind, sind auch die Mammuts geschützt. Das kannst du nicht einfach so mitnehmen. Das ist auch, also das war in Russland und du kannst das nicht einfach aus Russland rausnehmen. Das ist einfach verboten. Ja. Genau, also das gibt es natürlich. Also es ist natürlich auch so, dass es manchmal möglich ist, erstens Mammutstücke, die kann man schon mitnehmen, die kann man aber unter Umständen eben nicht aus dem Land rausnehmen, aber man kann die zum Beispiel in dem Land, in dem die gefunden wurden, dann angucken. Und es gibt ja auch in Deutschland Mammutfunde. Oder aber die wurden gekauft, dann geht das einfach einen sehr offiziellen Weg. Dann ist es halt so, dass nicht jeder einfach irgendwie ein Mammut mitnehmen kann oder ein Stück Mammut. Aber es ist schon möglich, diese Mammuts ins Museum zu bringen und dort dann auszustellen. Ja, das war eigentlich eher ein Stück, ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht so genau, welches Stück das war. Es wurde mir auch vor allem erklärt von Leuten, die sich mit den Knochen besser auskennen als ich, dass das jetzt ein Stück Mammut ist. Ich kenne mich ja mehr mit dem Schlamm aus. Also ich will mich da nicht drauf festlegen, was es war. Okay, aber jetzt nehme ich zu unserer großen Frage, was fraßen denn Mammuts? Habt ihr eine Vorstellung, was die so fraßen? Wir gehen die mal durch vielleicht alle zusammen. Und ihr könnt dann mal alle so euch melden, genau. Ich sag mal, ich gehe die mal durch, die Sachen. Meint ihr, Mammuts fraßen Bananen?
Nein.
Nein. Hamburger?
Nein.
Heuballen?
Nein.
Mais? Gras, das ist so ein
Sauerkraut.
So ein Baum, Blätter vielleicht von einem Baum? Das hier ist ein Zwergstrauch. Blumen, das ist ein Alpenvergissmeinnicht. Hier, das ist auch eine kleine Blume, die es in der Arktis gibt. Blumen, fraßen die wohl Blumen? Und das hier ist eine Mulbeere, glaube ich, heißen was? Die. Genau, also was glaubt ihr? Diese hier, fraßen die die?
Ja.
Sowas, fraßen die sowas wohl möglich? So einen kleinen Strauch, Blätter davon, Bäume,
ja.
Gräser?
Ja.
Okay, wir werden es beantworten zum Schluss, so ein bisschen zumindest. Und jetzt ist nämlich die Frage, warum können die denn bestimmte Sachen nicht gefressen haben? Also jetzt gehen wir mal, wo lebten denn die Mammuts? Ah, ihr habt schon eine gute Idee. Warum? Zum Beispiel, genau. Was hast du? Also erstmal in der Arktis gibt es zum Beispiel Bananen wahrscheinlich nicht, ne? Genau. Aber hier, die lebten auch bei uns oder die lebten sogar bis nach Spanien. Ganz genau. Also auf diesem Bild hier seht ihr die Fläche, auf der es die Mammuts mal irgendwann gegeben hat. Ja, das Braune hier, diese Fläche, das ist die Fläche, auf der es die Mammuts gegeben hat. So, und ihr habt also viele Gründe jetzt schon. Warum? Ja, hast du noch einen anderen Grund? Okay, genau. Aber jetzt ist nämlich die Frage. Ihr habt ja schon gesagt, die sind ja ausgestorben. Und jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was gab es denn? Also ihr denkt natürlich auch alle, dass es damals... Also nein, dass die Mammuts erstmal Pflanzenfresser sind, ne? Also so wie Elefanten halt auch. Genau, aber was gab es denn wohl? Du hast schon eine Idee, wir machen gleich weiter, aber sag mal, was ist denn deine Idee? Ja, das gab es auch, genau. Und das ist jetzt nämlich die Geschichte. Die Mammuts lebten nämlich in der Eiszeit, so sagt man das. Ich werde euch gleich noch was dazu erzählen, was das heißt in der Eiszeit. Also eigentlich nämlich sind Eiszeitalter, sind nämlich Zeitalter der Erde, in denen es überhaupt... Gletscher an den Polen gibt. Also, das heißt, wenn ihr jetzt an die Antarktis denkt, an den Südpol, ist da denn Eis? Ja. Nein? Im Moment in der Antarktis, das wäre ziemlich schlimm, wenn da dann irgendwann kein Eis mehr ist. Das wird für uns schlimm. Genau, wir leben nämlich tatsächlich in einem Eiszeitalter. Also, wir haben einen vergletscherten Pol. Und das hat eigentlich hier angefangen. Also, wir sind schon seit ganz langem in etwas, was man Eiszeitalter nennt. Und daneben leben wir, also da gab es dann in dieser Zeit, da fing es an mit den vergletscherten Polen und hier gab es eine Zeit, wo dann insbesondere das Ganze nochmal kälter wurde. Und das heißt dann Pleistozän, vor 2,6 Millionen Jahren. Da seht ihr, also dieses hier, was ihr hier seht, dieses Gekrickel hier, das ist die Temperatur. Wenn es hier hoch geht, ist es total warm auf der Erde gewesen und wenn es runter geht, ist es kühler auf der Erde. Ne? Also es ist hier kühler geworden und hier ist es nochmal extra kalt geworden. Nämlich im Grunde genommen da, wo wir jetzt im Moment leben. Also da, ne? So. Und in dieser Eiszeit aber, also in diesem Pleistozän, in diesem Pleistozän, nämlich gab es Zeiten, da war es besonders kalt und Zeiten wie jetzt, da ist es nicht so kalt. Ihr hättet ja nicht unbedingt gedacht, dass man sagt, wir leben in einer Eiszeit. Das tun wir auch. Ja, wusstet ihr das? Wir leben in einer Eiszeit? Wusste ich, habe ich erst sehr viel später gelernt, muss ich sagen. Genau, wir leben nämlich in einer sogenannten Warmzeit. Also es gibt in diesem ganzen Pleistozän, in diesem Eiszeitalter, gibt es Zeiten, da gab es mehr Eis, da war es kälter und Zeiten, da gab es weniger Eis. Und das sieht man hier, also immer hier, das Helle ist immer sozusagen das Eis und hier seht ihr die Jahre. Also vor wie vielen Jahren runter es Eis gab oder eben nicht so viel Eis. Ja? Also und das waren dann die Kaltzeiten. Also das hier zum Beispiel... ist eine Kaltzeit. Und ihr seht, zeige ich euch nochmal gleich genau, aber ihr seht hier, das hier ist unsere aktuelle Warmzeit da oben und hier unten bei vor 100.000 Jahren, da fing es an wieder wärmer zu werden oder umgekehrt, da wurde es kälter. So, da seht ihr das nämlich. Also hier war nämlich die letzte Warmzeit, so wie die unsere heutige, das ist das sogenannte Ehem. Und wir leben hier, das ist das sogenannte Holozän, da wohnen wir halt im Moment. Und da war es besonders kalt, also kurz vor heute, in Erdzeitalter-Tagen gesprochen oder in den Dimensionen der Erde gesprochen, ist es gar nicht so lange her, da war es tatsächlich besonders kalt. Das ist das sogenannte letzte glaziale Maximum, in der letzten Kaltzeit. Und in dieser Zeit lebten eben diese Wollhaar-Mammuts. Die Wollhaar-Mammuts, das ging schon ein bisschen früher los, bei so 800.000 Jahren oder so haben die sich gebildet, aber eine richtig starke Verbreitung hatten sie ungefähr ab 300.000 Jahren und dann lebten sie eine ganze Weile bis tatsächlich die allerletzten Individuen vor circa 4.000 Jahren, das waren aber nur noch die allerletzten, auf einer Insel in der Arktis ausgestorben sind. Habt ihr eine Ahnung, wie lange 4.000 Jahre her ist? Ja? Da gab es ja schon Menschen, ne? Da gab es schon ganz schön viele Menschen sogar. Und auch hier am Bodensee, wisst ihr das? Naja, vor 4000 Jahren nicht. Das ist nämlich die Zeit eigentlich der Pfahlbauern hier am Bodensee. Und zu dieser Zeit, das muss man sich mal vorstellen, zu der Zeit gab es noch Mammuts irgendwo anders auf der Welt. Ja, obwohl eigentlich die Menschen hier schon ganz normal gelebt haben, fast wie wir heute auch. Genau, das, ja, genau, das, also der Bodensee, der ist durch verschiedene Stufen gegangen, aber noch viel früher. Da, also, und da war auch mal ein großer Gletscher oben drüber, da kommen wir ganz zum Schluss nochmal dazu. Ah, das ist Englisch. Diese Abbildung hier, dieses Bild ist aus einem englischen Buch. Viele Sachen sind halt dann Englisch, wenn man sich das so raussucht aus Büchern. Und das heißt hier Sea und das soll so Meer heißen. Also da gab es einfach mehr Meer und hier gab es mehr Eis. Genau. Okay, also, das war die Zeit. Und jetzt kommen wir zu der Frage tatsächlich, wie war es denn so, als die Mammuts gelebt haben? Bis auf natürlich, wir kamen ja schon darauf, vor 4000 Jahren gab es auch noch welche, da war es nicht mehr so. Aber die Hauptzeit der Mammuts, da gab es Gletscher. An vielen, vielen Orten. Hier zum Beispiel, hier einen großen Gletscher über ganz Nordeuropa. Ne? Hier ist Europa und hier, das hier sind die Alpen, auch unter Weiß. Also da war auch ein großer Gletscher drüber. Und das heißt, insgesamt war natürlich das Ganze auch kälter. Also es war wirklich kälter als heute. Es war ziemlich trocken, weil nämlich ganz viel Wasser ja auch in den Gletschern gebunden war. Es war viel trockener als heute und es war staubig. Und viele von den Ablagerungen, die man hat, nicht die in den Seen, sondern die daneben sind, zeugen davon, dass es so staubig war. Es gab ganz viele andere Großsäugetiere auch, genau in dieser Zeit. Und man nennt das Ganze die Steppentundra oder auch die Mammutsteppe. Das ist tatsächlich ein Begriff für diesen ganzen Lebensraum, in dem diese Mammuts gelebt haben. Und die Mammuts waren in diesem Lebensraum dann das größte der Tiere. So, und jetzt... Ich habe jetzt gesagt, es war kalt, staubig und so weiter. Aber zu dem Thema unseres Vortrags, woher wissen wir denn, wie es damals war? Wie können wir denn herausfinden, wie es damals war? Ihr habt schon Ideen. Gut, dann warte ich noch kurz mit der nächsten Folie. Was hast du für eine Idee? Wie kann man das raus? Also ich sage euch jetzt mal so die verschiedenen Sachen, können wir ja gleich besprechen. Was es alles gibt. Also zum einen, so hat das eigentlich angefangen, dass man rausgefunden hat, dass es überhaupt Gletscher gab. Man kann so durch die Landschaft gehen und sich die verschiedenen Sachen angucken. Und gucken und sich überlegen, wie ist das denn passiert? Wieso? Nämlich hier gibt es so einen Hügel, das ist in Norddeutschland, in Mecklenburg, und der steht da so einfach rum. Und das liegt daran, also da rundherum ist es flach, das ist eine sogenannte Endmoräne. Und das kommt vom Gletscher. Das ist so ein Gletscher, ein heutiger Gletscher. Und davor, wart ihr schon mal in den Alpen und habt Gletscher gesehen?
Ja.
Ganz vorne am Gletscher nämlich ist nämlich ganz viel Geröll. Der Gletscher, der schiebt so Geröll vor sich her. Und das sind dann diese Hügel, die rumliegen. Das sind diese sogenannten Endmoränen. Also das kann man einmal so einfach gucken, bis wohin die Gletscher gingen und das dann kartieren, auf einer Karte einzeichnen. Man kann aber dann natürlich noch was anderes, nämlich die Ablagerungen angucken. Das ist ja das so ähnlich eben diesen Matsch. Und da kann man verschiedene Sachen machen. Also man kann, das sind diese Ablagerungen in sogenannten Kernen. Und das ist genau das, worüber wir jetzt gleich reden wollen. Also man kann entweder Eiskerne nehmen, tatsächlich von Eisschilden auf Grönland oder so. Da sind zum Beispiel Einschlüsse in diesem ganzen Eis, dann zwischendurch auch mal Matsch ist da drin mit eingefroren oder auch andere, dann zum Beispiel gab es Vulkanausbrüche und da ist die Asche mit eingefroren, alles Mögliche friert da drin ein, das kann man sich angucken. Man kann Kerne, diese Sedimentkerne aus dem Meeresboden angucken oder eben auch aus Seen. Ganz genau, genau so kann man das machen. Habt ihr das alle gehört? Also aus dem Eis, ja? Dann sage ich das nochmal, aus so Eis kann man zum Beispiel die Luftblasen von früheren Zeiten rauskriegen. Ja, dann kann man also in dem Eis sind kleine Punkte, das sind die Luftblasen und in diesen das ist die Luft, als sich das gebildet hat. Und dann kann man also deswegen herausfinden, wie es damals war und darauf genau beruhen unsere Vorstellung davon, oder unter anderem darauf, es gibt verschiedene Sachen, auch diese hier, das sind Foraminiferen, die speichern Informationen darüber, wie die Temperatur war, ob es warm war oder kalt. Und daher kommen diese Krickelkurven, die ich euch gezeigt habe. Das ist genau das. Ja, okay, genau. Und in Seen, was kann man wohl alles aus Seen rausfinden? Man kann auch so Sachen, es gibt auch bestimmte Dinge, die uns was sagen über wie die Temperatur war, aber natürlich jede Menge kann man aus Seen sehen. Also ich habe hier mal so ein paar Sachen, ihr könnt das gerne mal überlegen, was noch alles dazu kommt. Also man kann, das Wichtige ist halt in Seesedimenten, hier ist so ein See, ne? Das ist ein See und hier unten bildet sich der Schlamm. Alles fällt immer runter, das ganze Jahr über Und das, also es fallen zum einen natürlich die Tiere und Pflanzen, die Algen aus dem See fallen runter, aber es fallen auch Sachen von außen rein, nämlich eben genau die Blumen oder auch vielleicht Teile von Mammuts oder auch Bäume. Es fallen verschiedene Sachen rein. Vor allem, wenn es um Pflanzen geht, fallen Pollen rein. Kennt ihr Pollen von Pflanzen? Das kennt ihr bestimmt. Ja, die sind nämlich überall. Die fliegen einfach los und dann sind sie überall und dann setzen sie sich auf dem, die fliegen quasi übers Wasser und setzen sich dahin und dann fallen sie auf den Boden. Und da, diese Pollen, die sind ganz, ganz haltbar. Also die äußere Wand der Pollen sind ganz haltbar, die Wände. Und dann kann man sich das angucken und kann wissen, was da gewachsen ist früher. In genau der Schicht. Ja, ja, genau. Ich habe hier nämlich auch hier vorne einen kurzen Seesedimentkern. Und wenn wir hier fertig sind, also ihr seid jetzt im Moment zu viele, dass ich ihn euch einfach durchgeben kann. Aber wenn ihr dann hinterher wissen wollt, wie sowas in echt aussieht, ihr seht gleich noch ein paar Bilder, dann kommt doch gleich mal her und dann zeige ich euch das, wie das aussieht hier im Bodensee. Das sind sozusagen die letzten 100 Jahre hier vom Bodensee. So, dann, also so genau, so sieht es dann aus. Da hat man eben diese Schichten. Und es gibt, am Bodensee ist das auch so, da gibt es tatsächlich, jedes Jahr kriegt eine eigene Schicht. Und dann kann man unter Umständen, in manchen Seen kann man sogar die Streifen dann durchzählen und wissen, in welchem Jahr man ist. Oder man macht es anders mit den, es ist nicht immer so, dass sich pro Jahr so ein Streifen bildet, aber von Zeit zu Zeit ist das auch so. Dann ist es ganz einfach. So, jetzt, wie können wir denn rausfinden, was da drin war? Ah, doch, doch, doch. Hört ihr das? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich mach's mal bei mir ganz laut. So kriegen wir die Kerne raus, zum Beispiel aus dem Bodensee. Da seht ihr jetzt die Schichten, die tatsächlich im See drin sind. Also wenn ihr auf dem Boden steht im See, dann ist das so. Und da drin ist jetzt so ein Kern. Das ist jetzt natürlich nur ein ganz kurzer Kern. Der umfasst vielleicht auch nur 30 Jahre oder so. Also wirklich nicht sehr lang. Und dann können wir den so zum Beispiel aufstellen. Und immer eine Schicht runterschneiden. Und in diese Schicht können wir dann jeweils reingucken. So, genau. Also reingucken. Das Einfachste, oder was heißt Einfachste, aber das, was man eigentlich am meisten macht, das ist, dass man mit einem Mikroskop reinguckt. Da kann man dann von allen möglichen Tieren und Pflanzen, die irgendwelche Reste übrig gelassen haben, kann man die dann sehen. Ne? Also ganz, ganz kleine Sachen, zum Beispiel von Algen, die Schalen haben oder auch von Krebsen oder so, das kann man dann alles sehen, so aus jeder einzelnen Schicht. Aber es gibt auch Tiere und Pflanzen, die lassen überhaupt nichts zurück. Und die zerfallen komplett. Da sind dann keine Überreste mehr da, die sind einfach nur noch, ja, ihre Moleküle, also ihre ganz, das ist dann nur noch Chemie sozusagen. Und das ist das Unsichtbare und die können wir auch sichtbar machen inzwischen. Das ist das, was ich vor allem mache. Es gibt da oben noch es gibt zwei Fragen. Dann machen wir mal kurz die zwei Fragen, bevor ich euch das erkläre. Ja, genau, das ist eine Daphnie, genau, das stimmt, ein Wasserfloh. Genau, also das hier ist eine Daphnie, ein Wasserfloh, das hier ist eine Rotatorie, das ist ein anderes kleines Viech, was im Wasser rumschwimmt. Das hier sind Pollen. Und eben über diese Pollen kann man dann eben zum Beispiel Gräser oder auch Bäume sehen. Aber es gibt andere Sachen, vielleicht manche Blumen haben dann, von denen sieht man die Pollen eigentlich nie. Oder so Würmer, die sieht man nicht, wenn man ins Mikroskop schaut. Ne? Die haben überhaupt nichts, an denen ist nichts dran, was fest ist, was dann irgendwie lange hält, was man sich dann im Mikroskop anschauen kann. Mammuts, naja, unter Umständen sowas wie Haare, aber so richtig viel eigentlich auch nicht. Außer es fällt natürlich ein ganzes Mammut irgendwo rein und man hat dann wirklich die Knochen, aber da muss man ja auch Glück haben, ne, dass man das findet. Und diese Sachen, die kann man dann auch, also die können wir heutzutage sichtbar machen. Und zwar, das mache ich, will das gar nicht ganz, euch ganz genau erklären, aber ich habe so ein paar Sachen hier mitgebracht. Also das Wichtige ist, das ist eine ganz, ihr seht, das bin tatsächlich ich in einem alten Labor. also woanders, wo ich gearbeitet habe, dann nimmt man dann zum Beispiel hier aus dem Kern, so an verschiedenen Stellen, nimmt man Proben raus mit solchen Spritzen. Kann man hier in den Kern gehen. Das machen wir aber nachher auch bitte nicht, weil dieser Kern gehört, der ist noch zum Angucken. Da machen wir jetzt keine Löcher rein. Aber dann nehmen wir solche Proben und in diesen Proben, da können wir dann alles, was drin ist, also raus extrahieren, und das sieht man überhaupt nicht. Das ist eine klare Flüssigkeit, nämlich sowas hier. Ich gebe euch das mal rum. Diese beiden, da könnte jetzt was drin sein, was man aber überhaupt, was ihr nicht sehen könnt. Und ihr habt das jetzt auch alle ohne Handschuhe. Normalerweise natürlich hat man das nicht mit Handschuhen. Ihr könnt euch das mal angucken. Und genauso gebe ich mal andersrum. So, das fangt ihr hier mal an. Das ist nämlich dann der nächste Schritt. So wenig. Also das ist auch in solchen kleinen Mengen arbeiten wir. So ganz, ganz bisschen brauchen wir einfach nur. Und da muss man ganz aufpassen, dass man sich eben, dass man da nicht keinen Dreck reinbekommt. Deswegen diese ganzen komischen Sachen. Und zum Schluss kriegen wir dann im Computer einfach nur Informationen. Das nennt man eine DNA-Sequenz. Und die sagt einem dann genau, das war die Pflanze, die da war. Okay, jetzt gibt es wieder ganz viele Fragen. Du meldest dich schon ganz lange. Ja, genau, das kann man machen. Genau. Wenn man eine große Menge hat, zum Beispiel von Bananen oder so, kann man sich das selber auch machen, auch zu Hause mit Spülmittel. Aber in so einem Kern hat man nur so wenig, dass man nur dass man wirklich ganz, ganz vorsichtig arbeiten muss. Ich nehme jetzt noch drei Fragen, dann machen wir gleich weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Reihenfolge jetzt wart. Du kannst noch mal was fragen? Genau, genau, das zeige ich euch sogar auch gleich noch. Da gibt es verschiedene. Da gibt es sowas wie so eine Art mumifizierten Mammuts, die wirklich reingefallen sind. Genau, und die hat man dann gefunden. Aha, das ist die DNA-Sequenz. Das Ganze, was DNA ist, das werde ich euch jetzt nicht so in alles erzählen, weil ich gleich wieder zu den Mammuts zurückkomme. Aber das ist in deinen Zellen innen drin, ganz innen drin. Und das macht quasi zum Beispiel, wie du aussiehst. Das sind Moleküle. Und das ist eigentlich eine kurze Schreibform dafür, was das ist. Also da hängt noch ganz viel mehr dran. Das nennen wir so, die Sequenz. Das ist quasi wie eine Schrift für das, was eigentlich in deinen Zellen ist. Das ist nicht wirklich das, was in deinen Zellen ist, sondern das ist wirklich die Schrift davon. So können wir erkennen, was das ist. Okay, genau. Hier machen das natürlich echt viele mit solchen. Das hier ist eine Zentrifuge, ne? Das ist einfach mal so gezeigt. Ich mache jetzt mal weiter. Vielleicht kommen wir ja zu den anderen Sachen auch noch später. Also, jetzt zeige ich euch nämlich, was mal rausgekommen ist in einer Studie, in der ganz viele Proben genommen wurden aus der ganzen Arktis, aus verschiedenen Zeiten, was denn da jetzt eigentlich für Pflanzen so drin waren in den verschiedenen Zeiten. Und das war die erste Studie, die das tatsächlich mit DNA gemacht hat und nicht mit Pollen. Denn bei Pollen ist es so, nicht alle Pflanzen haben viel Pollen, das heißt, man sieht auch nicht alle Pflanzen. Und das war jetzt also eine erste Studie, die das gezeigt hat. Wartet mal bitte einen kurzen Augenblick. Ich gehe mal diese Sachen erstmal durch. Da geht es jetzt nämlich darum, wo haben denn die Mammuts wirklich gelebt? Wie sah da die Vegetation aus? Also ihr seht es, hier sind immer die Zeiten und hier haben wir immer zusammengefasst, was für verschiedene Pflanzen da waren. Auf dem nächsten Bild habe ich das nochmal ein bisschen anders zusammengefasst. Da seht ihr das besser. Also, und zwar, tatsächlich, im letzten glazialen Maximum gab es total viele Blumen und Kräuter. Es gab viele krautartige Pflanzen und es gab Gräser, aber unter Umständen nicht so viele, wie man immer gedacht hat. Man hat lange gedacht, da gab es vor allem Gräser, weil Gräser haben ganz viele Pollen. Dann die Zeit ging vorbei und es nahm ab mit der Diversität. Es gab nicht mehr so viele verschiedene von diesen Kräutern, aber immer noch ziemlich viele. Und dann kamen Bäume und deswegen, wir hatten ja vorhin auf diesem ersten Bild, was fraßen Mammuts? Da habt ihr gemeint, ja, Bäume, weil die sind ja groß. Aber gibt es denn in der Arktis überhaupt Bäume? Nee, ne? Da gibt es nämlich gar keine. Und in der letzten Kaltzeit gab es nämlich eigentlich auch zumindest an den meisten Orten keine Bäume. Es gab schon Orte mit Bäumen und zwar wahrscheinlich sogar mehr, als man vielleicht so denken mag, aber nicht so richtig viel. Also die haben gar nicht viele Bäume, die hätten die Blätter von den Bäumen, haben die eigentlich nicht gefressen. Die lebten in einer Umwelt, in der gab es wirklich viele Kräuter und es gab Gräser und es gab ja, nicht so viele Bäume. Und dann wirklich viele Bäume oder überhaupt so Pflanzen, so verholzte Pflanzen, das ist erst etwas, was passiert ist, als das Ganze wärmer geworden ist. Also als es so kalt war, gab es noch nicht so viele. Jetzt noch mal kurz deine Frage. Ah, okay, verstehe. Genau, also hier seht ihr, ich erkläre das nochmal alles im Detail, hier seht ihr, das sind die ganzen Probenamenorte, die damals in dieser Studie dabei waren. Das ist jetzt aus Sedimenten, das ist nicht nur aus Seen, sondern auch aus anderen Ablagerungen, aber alles aus Ablagerungen geguckt, was da so drin war. Und da seht ihr im Grunde genommen hier, diese gelben sind diese krautartigen Pflanzen und eigentlich war es die ganze Zeit, gab es davon ganz viel und viele, viele Gräser gab es dann erst zum Schluss. Ich muss dazu sagen, das ist so ein bisschen, das ist die letzte große Studie dazu. Es kann sein, dass sich das Bild natürlich auch nochmal ändert. Das ist nur die aktuelle Momentaufnahme, was wir so denken in der Wissenschaft. Ja? Ah, das ist einfach, weil die so klein sind, dass das ziemlich gut an dem Plastik klebt. Genau, also so, also jetzt genau ist die Frage, brauchten denn die Mammuts vielleicht diese leckeren Blumen und die Kräuter? Und sind sie vielleicht deswegen ausgestorben, weil es sich dann änderte? Oder war es vielleicht doch der Mensch, der sie einfach gejagt hat? Vielleicht aber auch beides. Jetzt hier was ganz Wichtiges. Das hier ist natürlich kein Beweis, sondern das ist einfach nur ein zeitliches Zusammentreffen. Wir nennen das Korrelation. Also es ist kein Beweis. Und deswegen schauen wir uns jetzt auch noch mal ganz kurz an, was man noch so angucken kann, wenn man wissen will, was Mammuts gefressen haben. Was würdet ihr denn machen? Wenn ihr wissen wollt, was Mammuts gefressen haben, dann würdet ihr wahrscheinlich nicht als erstes in den See gehen. Ne? Was würdet ihr euch angucken? Genau, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Genau, und das ist, also man kann zum Beispiel Dung angucken. Es gibt nämlich tatsächlich Mammutdung. Das ist hier eigentlich aus der gleichen Studie, wo auch der Dung der Mammuts untersucht wurde. Es gibt auch mehr Studien dazu. Und da ist es, also da ist es schon so, dass es Dung gibt mit vielen Kräutern oder vielen krautigen Pflanzen, aber es gibt auch welchen mit vielen Gräsern. Also das hier sind immer die Mammuts. Ne? Also das ist da nicht so ganz eindeutig. Ebenso das, was du gerade gesagt hast, man kann Magen- oder Darminhalt angucken. Das hier ist ein Mammutbaby. Genau, das ist die Liuba. Ja, das ist leider im Moor irgendwo versunken und ist gestorben. Aber wir können uns jetzt deswegen angucken, was die denn wohl so gefressen hat. Und das hat man eben auch gemacht. Und die hat viele Gräser in ihrem Darm gehabt. Die hatte lustigerweise auch ziemlich viel Moos da drin. Und sie hatte aber auch tatsächlich ziemlich viele verschiedene Kräuter. Also es ist so, das ist auf jeden Fall so, das haben die schon gefressen. Und dann gibt es noch was anderes, nämlich die Zähne. Mammutzähne findet man auch an ganz vielen verschiedenen Stellen. Und da ist es so, da kann man den Abrieb anschauen und kann sich anschauen, aha, von welchen Pflanzen, ne, kommt das denn? Also so am Ende ihres Lebens, sie kauen immer rum und so. Was haben die wohl gefressen? Haben die Rinde gefressen? Haben die Blätter gefressen? Haben die Gräser gefressen? Und je nachdem, was die gefressen haben, wird dieser Abrieb an den Zähnen anders. Dann sehen die Zähne hinterher anders aus. Und da sind die Mammutzähne, wenn man das anguckt mit anderen Tieren zusammen, dann sieht es so aus, als wären sie, als hätten sie gegrast. Man muss aber sagen, dass tatsächlich diese spezielle Frage, haben die denn ganz viele, ja eher so weichere Kräuter oder so, das kam in dieser Studie oder in diesen Studien noch nicht so sehr vor, sondern es kommt eher vor, haben die Gras gefressen, haben die Blätter gefressen oder haben die Rinde gefressen. Ja, das ist so ein bisschen, das wurde einfach noch nicht wirklich beleuchtet. Also auf jeden Fall haben die auch was Kleines gefressen, so viel ist klar. Genau, ja. Genau, das ist quasi ein ganzes Mammutbaby, das mal gefunden wurde. Genau, die bestehen aus Elfenbein genauso wie bei Elefanten. Also insgesamt wissen wir tatsächlich jetzt, die Mammutsteppe, die enthielt viel Gräser auf jeden Fall, aber eben auch viel anderes. Und das kann auch ein Grund dafür sein, warum diese Mammutsteppe auch viele große Tiere, warum da überhaupt viele große Tiere leben konnten. Denn stellt euch vor, es war kalt und immer so Gras fressen. Naja, also man denkt sich, so ein großer Elefant, der hat ja vielleicht auch Probleme, genug zu fressen zu bekommen in so einer Eiszeit. Aber das hat funktioniert. Also es waren wahrscheinlich nahrhafte, krautige Pflanzen und dann ging das. Und außerdem Gräser, Gras war auch da. Und dann kann es eben sein, dass man wundert sich oft, warum eigentlich gab es da so viele Tiere? Wie ging das denn, ne? in so einer kalten Landschaft? Aber wahrscheinlich gibt es einen Kreislauf von Pflanzen und Tieren. Also die Tiere, die fressen immer die Pflanzen ab. Gleichzeitig trampeln die da drauf rum. Das hält das auch irgendwie alles kurz und erhält auch genau diese Pflanzengesellschaft. Und gleichzeitig düngen die natürlich. Ne? Die düngen die ganze Zeit. Also ist es natürlich auch umgekehrt eine Frage, eine sehr wichtige Frage, welchen Einfluss denn Tiere auf die Pflanzen hatten. Und da will ich euch kurz was zu vorstellen. Und zwar, es gibt dazu ein Projekt, da gibt es so zwei Leute in Russland, hier die Simovs, die sind also Vater und Sohn, die haben oben hier da ein Stück Land gekauft und die nennen das Pleistozän Park. Und da wollen die, da machen die das auch tatsächlich die ganze Zeit, wollen die Tiere auswildern. Die wildern immer mehr Tiere dort aus, um zu sehen, also zum einen um zu sehen, was passiert, ob dann sich die Landschaft ändert. Also es gibt die Idee, dass das eben, also die untersuchen das wissenschaftlich die ganze Zeit. Und die haben auch die Idee, dass dadurch, dass dann da viele Tiere sind, dass dieser Boden, vielleicht habt ihr gehört, dass im Moment auch der Boden dort in der Arktis auftaut und zwar sehr, sehr schnell. Und die eine Idee von denen ist, dass wenn dort viele Tiere leben und grasen, dass dann dieser Boden nicht so schnell auftaut. Und die versuchen das zu beweisen, sind die letzten 10 Jahre oder so, dass das so ist und wildern wirklich immer mehr Tiere aus. Genau, und das ist auf jeden Fall mal ein sehr, sehr interessanter Langzeitversuch, das wollte ich euch mal zeigen, dass das auch wirklich aktuell gemacht wird, mit Tieren, die da sind. Man braucht nicht unbedingt Mammuts. Und wie es genau ausgeht, das werden wir dann sehen, vielleicht in nochmal 10 Jahren oder so, ob sich das dann wirklich so sehr geändert hat. So, ganz zum Schluss wollte ich euch jetzt nochmal was erzählen über Seesedimente im Bodensee. Denn auch hier können wir ja einfach Sedimente nehmen. Hier ist, wie gesagt, so ein kleiner Sedimentkern. Und wir hatten auch dieses Jahr eine Bohrung hier am Bodensee. Da ging es ziemlich tief, das war eben im Mai und Juni, eine Bohrung mit der Technischen Uni Braunschweig zusammen, also die haben das gemacht, aber wir werden hier Proben davon bearbeiten und zwar hier seht ihr den Bodensee, ja, das ist so ziemlich tief, das ist das Bodenseebecken, wenn man reinguckt und an dieser Stelle, das ist also ungefähr da wurde dann gebohrt und wenn ihr euch das anschaut, da seht ihr mal, wie viel Sediment eigentlich am Grund des Bodensees ist, nämlich sehr, sehr viel, 200 Meter oder so. An der Stelle, wo die Bohrung stattfand, da waren auf jeden Fall 100 Meter, ging es rein, konnte man reingehen. Und das war auch, also die Überlegung, der eigentliche Plan von dieser Bohrung war, zu versuchen, tatsächlich 100 Meter in das Sediment reinzukommen. Das hat aber leider nicht geklappt, muss ich gleich dazu sagen. Das hat überhaupt nicht geklappt, sondern was wir bekommen haben, das sind 2 mal 22 Meter. Da, also, Moment, das muss ich jetzt nochmal gucken. Nämlich so wird das hier jetzt gemacht. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Art zu bohren. Was ich euch zuerst gezeigt habe, da nimmt man im Grunde genommen ja einfach nur so ein Rohr und lässt es fallen. Und das ist jetzt natürlich total kompliziert. Wenn man 100 Meter in den Grund bohren will, da braucht man so einen richtig großen Aufbau, um das zu machen. Also da kommt jetzt so ein Gestänge und wird runtergelassen. Und nochmal eins. Tja, also es ist so, dass tatsächlich bei diesen 22 Metern war es schon wahnsinnig sandig. Dann hatten wir, also da war es sehr, sehr schwierig reinzubohren. Dazu bräuchte man wahrscheinlich doch noch ein anderes Bohrgerät als dieses. Es gibt noch größere Bohrgeräte, die mit noch mehr Kraft das machen können. Trotzdem, also das erste Mal hat es unter anderem nicht geklappt. Es waren im Mai und Juni hatten wir große Stürme am Bodensee. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Da gab es wirklich ganz schön schwere Gewitter. Und da war die erste Sache, die nicht geklappt hat. Und beim zweiten Mal ist es dann nochmal schief gegangen. Das war einfach so ein, ja, da wurde dann im Grunde genommen dann was verloren. Vielleicht hätte es geklappt, das weiterzumachen, aber sehr viel weiter wahrscheinlich nicht. Einfach weil das ist dann, wird dann sehr, sehr hart. Nach diesen 22 Metern. So, jetzt kommt das drauf. Denn jetzt, also da kann man natürlich nicht einfach nur reinstechen. Das ist jetzt die ganze Apparatur, die dann da runter geht. Und das muss jetzt das treffen. Das war zum Beispiel ziemlich kompliziert. Die hatten da dann auch tatsächlich ein Unterwasserfahrzeug, das gefilmt hat, dass die auch wirklich da diesen Trichter getroffen haben, ne? Denn da waren sie auch bei einer sehr, sehr hohen Wassertiefe. Die waren ganz tief im Bodensee. Und da geht es runter und rein. Und immer weiter. Gut. So. Und dann wird es zugemacht und rausgezogen. Und das ist jetzt aber erstmal nur ein Stück davon. Das sind immer Stücke, die sind immer ungefähr 2 Meter lang. Und danach muss man dann nochmal ein Stück holen. Das ist dann 2 Meter. Und das geht dann wirklich einen ganzen Monat. Ne? Immer jeden Tag zum Beispiel so 6 2-Meter Stücke. So, und die haben wir dann also bekommen. Und das haben wir dann damit gemacht hier. Nämlich Proben genommen. Hier einmal für die alte DNA. So ganz eingepackt und so ganz vorsichtig. Und hier seht ihr eine ganze Menge anderer Sachen. Also nicht nur für Biologie, sondern alle möglichen chemischen Untersuchungen haben wir daran gemacht. Und das ist jetzt nur ein Stück, eins von diesen 2 Meter Stücken. Das ist das oberste 2 Meter Stück. Und die anderen, die sind alle noch nicht beprobt, aber die sind schon gescannt worden. Wir haben ja schon gehört, bei Eiskern macht man das auch. Und die, also die wurden gescannt. Und also ganz frische Daten liegen davon jetzt auch schon vor. Und zwar glauben wir jetzt im Moment, dass diese ersten 10 Meter tatsächlich so unsere Warmzeit sind und danach wahrscheinlich die Kaltzeit kommt. Wir wissen es nicht, die Datierung wird noch gemacht, dann richtig und dann wissen wir es genau. Aber mit diesen 22 Metern ist es auf jeden Fall sehr, sehr sicher, dass wir zurückkommen in die Zeit, in das Spätglazial, in die Zeit, in der tatsächlich Mammuts auch noch gelebt haben. Okay, also das ist eigentlich auch das, was ich euch jetzt erzählen wollte, nämlich was wir machen können, wenn wir Seeschlamm anschauen. Wir können einmal gucken, wie war die Umwelt. Also wir können, welche Pflanzen da war und wie die restliche Umwelt aussah. Und wir können das zum Beispiel in zeitlichen Bezug setzen zu Mammuts. Was wir jetzt machen wollen, in einem neuen Projekt, wo wir Proben hier aus der ganzen Arktis haben und, oh, Entschuldigung, oh, das war das, Entschuldigung, ja. Da ist es wieder. Also was wir jetzt machen wollen, ist tatsächlich auch versuchen, direkt, vielleicht entweder Mammut-DNA oder aber DNA von Tieren, die an Mammuts gelebt haben, wie zum Beispiel so bestimmten Würmern, die in Mammuts leben oder auch Milben, sowas alles zu suchen oder auch an anderen. Es geht uns da tatsächlich, muss ich sagen, nicht nur um Mammuts. Also wir wollen jetzt versuchen zu schauen, ob wir nicht doch schaffen, direkt aus diesen Seesedimenten auch die Tiere, die großen Tiere zu bekommen. Und das ist eben, also das ist ein neues Projekt. Überall hier, wo ein S steht, ist Sedimentkern. Und das mache ich zusammen mit Kollegen aus verschiedenen Ländern. Und da werden wir sehen. Und auch im Bodensee, wer weiß, vielleicht finden wir dann da auch noch verschiedene große Tiere. Also kann ich noch nicht versprechen, das sehen wir in ein paar Jahren. Und was wir natürlich aber wirklich nicht können, wir können den Mammuts einfach nicht beim Fressen zuschauen. Okay, ja, das war's erstmal von mir. Habt ihr denn Fragen? Ihr könnt dann gleich hier alle kommen, aber ich bitte euch, wenn ihr runterkommt und das alles mal ausprobiert, den Schlamm da erstmal nicht anzufassen, weil wir den noch anschauen wollen. Aber ich kann ihn euch dann nochmal zeigen, dann können wir hier hell machen und dann zeige ich euch, wie das aussieht. Für die, die es gleich interessiert. Mal schauen, wie wir das machen. Okay, aber jetzt erstmal die Fragen. Die vorige, die heißt EM. Das ist EEM. Ganz kurz. Also zu so einer durchsichtigen Flüssigkeit. Oh, das ist eine lange Geschichte. Da nimmst du ein Stück Matsch. Da nimmst du dir zum Beispiel mit sowas. Ich mache das jetzt einfach mal vor. Ich tue jetzt so. Also, da nimmst du sowas. Du ziehst Handschuhe an. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ne? Ich habe die Handschuhe hier, ihr könnt euch das gleich angucken. Dann gehst du rein, dann nimmst du dir so eine Probe raus und dann tust du das erstmal in irgend so ein anderes, in so ein Gefäß. Und dann tust du da was rein, um im Grunde diese DNA rauszuwaschen. Und dann schüttelst du ganz doll, dass die DNA sich in die Flüssigkeit begibt und dann zentrifugierst du. Das ist, da drehst du das ganz doll runter und dann bleibt der Matsch unten und oben hast du diese Flüssigkeit. Dann nimmst du die ab und dann musst du die noch ein paar Mal waschen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das nochmal zu waschen, weil erstmal ist diese Flüssigkeit total braun. Da sind nämlich Huminsäuren drin. Das sind auch noch verschiedene andere chemische Stoffe und die wollen wir dann alle rauswaschen. Das kann man dann noch filtern, durch verschiedene Filter durchschicken, also wie so ein Sieb im Grunde genommen. Und oben bleiben diese ganzen Huminsäuren und unten bleibt dann wirklich das, was wir wollen, diese klare Flüssigkeit. Ganz, ganz klein. Das ist alles, also alles, was wir dann machen, ist sozusagen in so einem Maßstab. Alles so klein. Also das sind so Röhrchen, die tut man rein und in dem Röhrchen, dann ist da so ein Sieb. Das ist dann der Filter und dann kann man das da wieder durchdrücken. Und dann bleibt eben das, was man nicht haben will, oben oder umgekehrt. Je nachdem, an verschiedenen Waschschritten verschiedenes und verschiedene Filter. Genau, das ist sogar super ähnlich. Das, was ich mache, ist eigentlich genau das, vielleicht habt ihr das mal gehört mit genetischem Fingerabdruck oder so, bei Tatorten, wenn irgendwas war und die Polizei guckt, wer war das, dann gehen die dahin und dann nehmen die irgendwie so kleine Proben von irgendwo und können dann zum Beispiel was darüber sagen, wer das vielleicht war oder so. Das ist eigentlich genau die gleiche Methode. Nur, dass ich das einfach nutze, um zu gucken, was früher gelebt hat. Okay, ja, dann danke ich euch. Und dann können wir gleich mal hell machen und dann könnt ihr gerne, die gerne möchten, können auch gerne nochmal hier gleich runterkommen und ich zeige euch das, wie das hier so aussieht.